Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Aus Religion und Gesellschaft haben wir heute diese beiden Themen für Sie. Der politische Islam, ein neuer Modebegriff ist das, man hört ihn in letzter Zeit ziemlich oft. Aber was verbirgt sich dahinter und wie einflussreich oder gefährlich ist dieser politische Islam? Das fragen wir gleich. Danach machen wir uns auf den Weg nach Indien, auf den Spuren der Thomaschristen. Sie sollen zurückreichen bis zur abenteuerlichen Reise des Apostels Thomas. Schön, dass Sie dabei sind. Islamismus, islamischer Fundamentalismus, Salafismus, Dschihadismus und so weiter. Es gibt viele verschiedene Begriffe für ähnliche Phänomene. Und jetzt kommt auch noch ein neuer Begriff dazu, der politische Islam. Ist das nur ein neues Modewort oder wirklich ein neues Phänomen? Was genau ist also damit gemeint und wo in Deutschland agiert dieser politische Islam? Diesen Fragen nachgegangen sind Erik Beres und Josef Römel.
Muslime, die eine auf den Regeln des Koran fußende Gesellschaft anstreben. Dieses Bild wurde in den vergangenen Jahren vor allem durch Salafisten geprägt. Mit ihren langen Bärten und Gebetsmützen missionierten sie in den Fußgängerzonen. Später kamen die Bilder von Kalaschnikow tragenden, mit abgeschlagenen Menschenköpfen posierenden radikalen Muslimen hinzu, die zur Terrorgruppe IS reisten. Auch aus Deutschland.
An meine lieben Geschwister in Deutschland, macht euch auf den Weg, sitzt nicht mit den Schmutzigen.
Nach dem militärischen Niedergang des sogenannten Islamischen Staates richten sich die Blicke von Experten nun verstärkt auf den politischen Islam und den sogenannten legalistischen Islamismus. Also Gruppierungen, die äußerlich unauffällig und ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten an ihren Zielen arbeiten. Ohne Bärte und Gewänder, ohne Kalaschnikows. Auch beim Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen beobachtet man dieses Phänomen sehr genau. Deren Leiter Burkhard Freier kommt zu einer drastischen Einschätzung.
Wir gehen davon aus, dass dieser legalistische Islamismus gefährlicher ist als Salafismus oder gewaltbereiter Extremismus. Erstens, weil die Gesellschaft ihn nicht sofort erkennt und deswegen die Gefahren gar nicht sieht. Zweitens, weil diese legalistischen Islamisten versuchen, in die Gesellschaft einzusickern und Politik und Gesellschaft für sich zu vereinnahmen und zu beeinflussen. Und drittens, es fehlt quasi die Stigmatisierung durch die Gesellschaft und dadurch kann er langfristig unsere Demokratie nicht nur tangieren, sondern auch schwer beschädigen.
In einem Gewerbegebiet im Norden Hamburgs hat eine Gemeinschaft ihren Sitz, die laut Verfassungsschutz zu diesem islamistischen Spektrum gehört.
Grüße Sie, hallo.
Guten Tag. Das ist unsere Räumlichkeit, wo unsere Veranstaltungen sind.
Cenk Gönçu ist Sprecher der sogenannten Fokan-Gemeinschaft. Gegründet in den 90er Jahren in der Türkei von ihrem Anführer Alparslan Kuytul. In Deutschland hat die Gemeinschaft in den vergangenen Jahren in mehreren Städten Ableger gegründet, in Hamburg, Dortmund oder München zum Beispiel. Cenk Gönçu hat sich bewusst für das Interview mit uns entschieden. Man müsse ganz offen der deutschen Mehrheitsgesellschaft gegenüber zu verstehen geben, welche Ziele man verfolge. Und die sagt er ganz offen.
Und zwar möchten wir den Islam so praktizieren und auch so an die Öffentlichkeit herangehen, wie es der Prophet Mohammed, Allah Segen und Frieden auf ihm, gemacht hat. Und deswegen sagen wir, wir möchten auch genauso sein, wir möchten auch das Richtige und das Falsche gemäß des Korans und der Sunna auch darlegen. Uns schwebt die Zivilisation des Propheten Mohammed, Allah Segen und Frieden auf ihm, vor.
Eine Zivilisation wie zu Zeiten Mohammeds. Nur, dass die Fokan-Gemeinschaft dieses Ziel nicht mit Gewalt erreichen wolle. Eine pluralistische Demokratie schwebt ihr aber auch nicht vor. Denn einer säkularen Staatsform, wie sie in Deutschland weitgehend herrscht, kann ihr Sprecher wenig abgewinnen.
Wir sagen, der Islam und Säkularismus sind nicht miteinander kompatibel. Das sagen wir ganz offen, ganz überzeugt. Also ein Islam, wo Allah Urteile offenbart hat, die das gesellschaftliche Leben formen bzw. auch beeinflussen. Also dass die Regelungen des Koran und der Sunna auch in die Politik mit einfließen. Wenn das politischer Islam sein soll, dann sage ich dazu, dann ist das Wort politischer eine unnötige Hinzufügung. Das ist genauso wie, als wenn man sagen würde, ein runder Ball.
Eindeutige Aussagen. Ebenso verstörend für uns die Aussagen des Furkan-Sprechers zu vorzeitlichen Strafen, die im Koran verbrieft sind, etwa das Handabhacken bei Diebstahl. Cenk Gönçü fällt es erkennbar schwer, sich mit Blick auf die Gegenwart davon zu distanzieren.
Im Islam ist das so, dass einige Gesetze, wie zum Beispiel das Abschneiden der Hand, hart ist, weil es bestimmte Gesetze gibt, die den einzelnen Schaden, um das Allgemeinwohl nicht zu gefährden.
Mit Aussagen wie diesen befasst sich auch Professor Matthias Rohe. An der Universität Erlangen-Nürnberg lehrt der Islamwissenschaftler und Jurist islamisches Recht, gilt als einer der wenigen Experten in Deutschland auf diesem Gebiet. Für ihn sind die Positionen der Furkan-Gemeinschaft nicht nur unvereinbar mit einem säkularen Rechtsstaat. Positionen wie etwa zum Thema Handabhacken seien auch theologisch heute kaum noch vertretbar.
Die meisten islamisch geprägten Länder haben, Gott sei Dank muss man sagen, diese drakonischen Körperstrafen abgeschafft. Und das lässt sich durchaus auf der Basis von Scharia-Argumentationen begründen. Wenn man nämlich das islamische Recht als eine dynamische Materie liest und es gibt eine Mainstream-Meinung, die sagt, das Recht ist abhängig von den Zeiten und von den Umständen der Lebensverhältnisse.
Doch Akteure wie die der Furkan-Gemeinschaft nehmen für sich in Anspruch, den einzig wahren Islam zu kennen.
Sie meinen, sie wissen, was Gott will und alles andere nicht, und das wollen sie dann auch durchziehen. Das ist nicht minder gefährlich. Also wenn Dummheit und Machtansprüche sich paaren, dann wird es gefährlich.
Der Furkan-Gemeinschaft werden bundesweit 350 Anhänger zugerechnet. Sie gilt als eher kleine Gruppe im Spektrum des politischen Islams oder des legalistischen Islamismus. Doch sie ist längst nicht die einzige. SWR2 Wissen und das BR-Politikmagazin Kontrovers haben bei allen Verfassungsschutzämtern in Bund und Ländern nachgefragt, um Zahlen zu ermitteln. Demnach hat diese Strömung insgesamt mehr als 13.000 Anhänger. Allein in Bayern sind es mehr als 3.300. In anderen Ländern wie Rheinland-Pfalz sind es dagegen nur rund 50. In fast allen Bundesländern gibt es demnach Moscheegemeinden mit Bezügen in das legalistische Islamismusmilieu.
Der Islam braucht keine Veränderung, sondern vielmehr muss der Islam so umgesetzt werden, so wie er tatsächlich ist.
Eine klar formulierte Botschaft. Hier finden Sie auf dem YouTube-Kanal einer weiteren Gruppe. Sie nennt sich Realität Islam und ist im Rhein-Main-Gebiet ansässig. Ihr Spielfeld vor allem das Internet. Mehr als 35.000 Nutzer haben die Facebook-Seite von Realität Islam geliked. Mit deutlichen Worten wendet sich Realität Islam in Videobotschaften an sein Publikum.
Wir halten an dem Islam fest und wir sprechen das aus, was Allah SWT von uns verlangt hat, komme, was kommen mag.
Wie gefährlich sind nun solche Gruppen, die zwar radikal islamische Positionen beziehen, aber erklärtermaßen auf Gewalt verzichten und ihre Ziele auf legalem Weg erreichen wollen? Um dies einschätzen zu können, stellt sich die Frage, auf welche Resonanz stoßen sie? Mainz an einer vielbefahrenen Straße. Hier sind gleich zwei Moscheen, jeweils nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Eine arabische und eine türkisch-nationalistische. Unsere Nachfragen am Rande der Freitagsgebete sind hier nicht bei allen willkommen.
Sie belästigen die Leute. Ja. Dürfte ich Sie bitten, einfach...
Einige Muslime sprechen dann doch mit uns über eine stärkere politische Rolle des Islams.
Da sind die Meinungen natürlich getrennt. Und ich bin dagegen, aber ich weiß, dass viele im Umkreis dafür sind. Ich bin für die Säkularisierung, ich bin Laizist und ich habe nichts dafür übrig, dass irgendeine Religion für irgendeinen politischen Zweck missbraucht wird, aber das sind halt die Realitäten der Welt.
Ich glaube, jeder vernünftig denkende Mensch hat da einfach kein Interesse daran, irgendwie Staatsformen zu verändern oder anderen Menschen seine Ideologien aufzuzwängen. Wir genießen hier alle so ein bisschen die Diversität, ja, das macht Deutschland, glaube ich, auch so schön, ja. Und das genieße ich persönlich und ich glaube, das genießt auch jeder von uns, der hier gerade beten war.
Stimmen, die wir hier öfter hören. Zustimmung finden allerdings auch die Internetaktivisten von Realität Islam.
Ich finde die gut. Ich finde, die setzen sich für die Rechte der Muslime ein. Und die sind diejenigen, die so ein bisschen aktiv sind, sage ich mal. Ja. Und das machen, wovor wahrscheinlich viele Moscheen so ein bisschen Angst haben, weil man dann Angst hat, dass die Moschee geschlossen wird. Und das trauen die sich eben.
In einer Kleinstadt in Süddeutschland treffen wir eine junge Muslima, die solche Aussagen kennt und in ihrem Alltag damit konfrontiert ist. Sie möchte, dass wir ihren Namen nicht nennen.
Also ich verstehe nicht, wer ihnen das Recht gibt, uns unachtsame Muslime zu nennen, weil das Erste, was im Koran auch ganz oben ist, ist für mich ein guter Mensch sein. Und man ist kein guter Mensch, wenn man über andere urteilt. das, was die machen, ist für mich unachtsam. Die respektieren niemanden. Die haben nur diese Pferdeklappe auf ihren Augen und schauen nur in eine Richtung. Die verpassen einfach Menschen eine Gehirnwäsche.
Fest steht, die legalistischen Islamisten halten sich in der Regel an die Gesetze, die in Deutschland gelten. Deren Vereine zu verbieten, ist kaum möglich. Doch auch wenn sie gewaltfrei bleiben und sich in den Grenzen des Erlaubten bewegen, können sie etwa über soziale Medien manche, vor allem junge Muslime, beeinflussen. Und laut Verfassungsschutz wächst die Zahl ihrer Anhänger.
Ein Überblick zum politischen Islam und noch ein neuer Begriff zum legalistischen Islamismus von Erik Beres und Josef Römel. Thomas ist im Neuen Testament einer der 12 Apostel Jesu. Und er ist wohl derjenige Apostel, der nach Jesu Tod den weitesten Weg zurückgelegt hat, um zu missionieren. Das besagen zumindest zahlreiche Legenden, die sich um Thomas ranken. Bis nach Indien soll er gewandert sein und dort soll er auch begraben sein. Historisch belegen lässt sich das nicht unbedingt. Die Legenden haben aber trotzdem ganz reale Folgen, nämlich die Thomaschristen. Rund 7 Millionen dieser Thomaschristen gibt es. Alfred Schmitz über den Apostel Thomas und die nach ihm benannten indischen Christen.
Apostel Thomas ist sehr wichtig für uns. Apostel Thomas ist Patron von Indien.
Vages George Plantotatil ist seit 7 Jahren Kaplan im Erzbistum Köln. Katholiken nennen ihn Pater George. Er ist Mitglied im Orden der Nachfolge Christi Bethanien Ashram, der 1919 im indischen Bundesstaat Kerala, tief im Südwesten des Subkontinents, gegründet wurde. Christentum und katholischer Glaube haben im Süden Indiens eine lange und wechselvolle Geschichte. Der Überlieferung zufolge war es der Jesusjünger Thomas, der als Apostel das Christentum nach Indien brachte.
Apostel Thomas kam im Jahr 52 nach Christus nach Kerala und ungefähr 20 Jahre war er in Kerala. Und er hat 7 Gemeinden gegründet. Und kann man heute auch sein Grab in Indien, in Milapore oder Mailapur, kann man sehen. Und Tausende kommen jedes Jahr.
Über der Stelle, wo das Grab des Apostels sein soll, wurde 1893 eine prachtvolle weiße Kirche im neugotischen Stil errichtet. Die St. Thomas-Basilika ist die Kathedrale des römisch-katholischen Erzbistums Madras-Mylapore. Die imposante Kirche ist für Katholiken in Indien ein besonderer Wallfahrtsort, denn hier verehren sie die Gebeine des heiligen Thomas. Ob er tatsächlich im Süden Indiens auf Missionsreise war und seine Gebeine in der St. Thomas-Basilika aufbewahrt werden, das ist historisch nicht belegt. Es gibt alte Überlieferungen, die der Wissenschaft bis heute Rätsel aufgeben. Der Theologe Konrad Huber, Professor für Neues Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Mainz.
Es geht dabei um die Thomas-Akten. Diese Schrift gehört zur Gruppe der sogenannten Apostelakten, die uns Taten der Apostel schildern und uns über die missionarische Tätigkeit, über die Wirksamkeit des Apostels Thomas inhaltlich einiges überliefert. Allerdings ganz stark legendarisch, fantasievoll, also ein Text, der nicht als eine historische Quelle so ganz 1:1 zu übernehmen ist.
In diesen Thomasakten werden in einem erzählerisch unterhaltsamen Stil Episoden aus dem Leben und Wirken des Apostels geschildert. Sie beginnen mit der Versammlung der 12 Jünger Jesu.
Nach diesem Text, der zu Beginn des 3. Jahrhunderts geschrieben wurde, wahrscheinlich in Ostsyrien in Edessa, heißt es, dass nach der Himmelfahrt Jesu die Apostel ja dem Auftrag Jesu nachkommen wollten, auch wirklich die Welt zu missionieren. Dann haben sie das losgeworfen, damit jeder der Apostel einen Teil der Welt zugesprochen bekommt, wo er denn missionieren soll.
Florian Rösch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Forschungsprojekt Memoria Apostolorum der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität München. In dieser groß angelegten Studie analysieren die Wissenschaftler schriftliche Überlieferungen und religiöse Traditionen aus frühchristlicher Zeit. Sie wollen herausfinden, welche Rolle die Erinnerung an die Apostel und die Ursprünge ihrer Glaubensgemeinschaft für die Christen in den ersten Jahrhunderten spielte. Forschungsgegenstand ist also das kulturelle Gedächtnis der frühen Christen. Florian Rösch untersucht die Bedeutung des Apostels Thomas.
Thomas bekam Indien als Land zugeschrieben, wo er die Lehre Jesu verkünden sollte. Jedoch hat sich der Apostel tatsächlich am Anfang etwas dagegen gesträubt, in dieses fremde und gefährliche Land zu reisen, weswegen dann noch einmal Jesus erschienen ist und seinen Apostel kurzerhand an den indischen Händler Abban als Sklaven verkauft hat, der den Apostel dann mit nach Indien nahm.
Den Thomasakten zufolge entschied er sich dann aber doch für die Missionsreise nach Indien und entging so dem Schicksal der Versklavung. Jesus soll ihm genügend Geld mit auf den Weg gegeben haben, damit er sich freikaufen und in Indien missionierend tätig werden konnte. Doch es gibt auch andere Überlieferungen.
Origenes um die Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert berichtet davon, dass Thomas in Partien war. Das ist das Gebiet vom Irak, vom Iran, auch teilweise noch ein bisschen Pakistan, nordwestliches Indien. Dort soll laut diesem Kirchenschriftsteller Thomas tätig gewesen sein. Dass er dort wirklich Kirchen gegründet hat, davon weiß man nichts. Tatsächlich hat man erst in den Thomasakten dann eben berichtet, dass Thomas in Indien eine größere Menschenmasse zum Glauben an Christus gebracht hat.
Von der indischen Provinz Kerala kommend, soll Apostel Thomas auf seinem Missionsweg durch den Süden Indiens schließlich in die Nachbarprovinz Tamil Nadu gekommen sein. Auf einem Hügel in der Nähe von Mylapore, also der Stadt, wo heute die St. Thomas-Basilika steht, soll er im Jahr 72 hingerichtet worden sein. Die strenge Auslegung seiner Glaubensgrundsätze wurde ihm, der Legende nach, zum Verhängnis.
Interessant ist, dass in der Lehre des Thomas vor allem die Askese eine sehr große Rolle spielt und Thomas sexuellen Verkehr abgelehnt hat und die Leute eben zum asketisch enthaltsamen Leben überreden wollte. Aufgrund dessen waren natürlich die Ehemänner wenig begeistert, wenn plötzlich die Ehefrauen enthaltsam leben wollten. Dadurch hat der Apostel Feindschaft auf sich gezogen. Er wurde gefangen genommen, gefoltert und zum Schluss in Indien auch getötet, also hat das Martyrium erlitten.
Die Legenden und Überlieferungen rund um den Apostel Thomas sind jedenfalls der Grund dafür, dass die südliche Region Indiens zum Kernland der sogenannten Thomaschristen wurde. Ab Mitte des 4. Jahrhunderts erfuhren sie eine starke Beeinflussung durch chaldäische Christen aus Galiläa, die den ostsyrischen Ritus populär machten. Sie sprachen Aramäisch, die Muttersprache Jesu. Das Aramäische ist auch heute noch Bestandteil der Messe, wie Pater George sagt, dessen Orden zum Zweig der syro-malankarisch-katholischen Kirche gehört.
Meine Sprache ist Malayalam und wir beten auf Malayalam eigentlich. Aber da kommt Aramäisch zum Beispiel. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Abund besmayo, neskada smok. Das alles auf Aramäisch. Wie Latein für die Westkirche, ja? Aramäisch ist, das ist wie eine zweite Muttersprache. Aramäische Sprache, das ist eine Todsprache, aber in Kerala, das ist lebendig noch. Aramäische Sprache in der Universität auch. Können die Jugendlichen diese aramäische Sprache auch lernen?
Dass sich Aramäisch in Südindien bis heute als Liturgiesprache erhalten hat, ist bemerkenswert. Als 1498 unter Vasco da Gama portugiesische Schiffe die Küste von Kerala erreichten, waren die Seefahrer aus der alten Welt erstaunt und positiv überrascht, in diesem weit entfernten Zipfel der Erde Christen zu treffen. Weniger erbaut waren die mitgereisten katholischen Missionare allerdings von der hinduistisch geprägten Lebensart der Menschen und der freien Form der Messfeier. Vor allem die Mischung aus syrisch, aramäisch und indischer Landessprache missfiel ihnen. Den Portugiesen gelang es, den römisch-katholischen Ritus und Latein als Kirchensprache durchzusetzen. Doch es kam zu Auseinandersetzungen, die 1653 zur Spaltung führten. Die größere syro-malabarische Fraktion blieb Rom treu. Die kleinere syro-malankarische Fraktion in Kerala behielt den volksnahen Ritus bei und unierte sich erst im September 1930 mit Rom. Diese beiden Religionsgruppen sind aber nicht die einzigen in Indien, die sich auf Apostel Thomas berufen. Es gibt heute rund 7 Millionen Thomaschristen, die römisch-katholisch, anglikanisch-protestantisch oder ostkirchlich-orthodox ausgerichtet sind. Doch verehren sie nur ein Trugbild? Zweifel an der indischen Variante der Thomasgeschichte gibt es auch, weil neben dem Grabmal im indischen Milapore eine weitere Grabstelle erwähnt wird, in der ehemals syrischen Stadt Edessa. Der Mainzer Theologe Professor Konrad Huber.
Es könnte diese ganze Indien-Missionierungstradition, die sich mit Thomas verbindet, auch dem geschuldet sein, dass das syrische Christentum im ausgehenden 3., 4. Jahrhundert eben bewusst nach Indien hingeht, um dort Mission zu betreiben und quasi sozusagen auch eine gewisse Legitimierungsstrategie über solche Schriften dann schafft, die deutlich die Ursprünge des Christentums noch in die Anfänge der nachösterlichen Jesusbewegung verorten möchte.
Waren die Thomasakten, die nachweislich aus dem syrischen Raum stammen und die von der Missionierung Indiens durch Thomas erzählen, also Teil einer frühchristlichen Propagandakampagne? Konrad Huber bringt noch einen weiteren Namen ins Spiel, den des Apostels Bartholomäus. Zur gleichen Zeit wie Thomas soll auch er als Jünger Christi auf Missionsreise unterwegs gewesen und über den Seeweg vom Roten Meer Richtung Indien aufgebrochen sein.
Und hier könnte es durchaus sein, dass quasi literarisch diese beiden Traditionen, Thomas und Bartholomäus, die beiden Wege, über die eigentlich das Christentum nach Indien gekommen ist, in diese Figuren einschreiben. Thomas, der quasi vom syrischen Raum nach Indien kommt, Bartholomäus, für den ebenfalls davon gesprochen wird, dass bei einer Zusammenkunft der Apostel ihm das Los für Indien zufällt, der es von Ägypten aus macht.
Was Legende ist und was historische Realität, das wird sich wohl nie abschließend klären lassen. Aber der Glaube der indischen Christen ist lebendig. Und egal wie eng ihre Verbindung zum Apostel Thomas ist, heute geht die Mission in die umgekehrte Richtung. Dazu gehören Ordensfrauen aus Indien in katholischen Altenheimen und auch Seelsorger wie Pater George im Erzbistum Köln.
Alfred Schmitz war auf den Spuren des Apostels Thomas und der Thomaschristen unterwegs. Wenn Sie den Beitrag nochmal hören wollen, dann geht das in der DLF-Audiothek-App. Die gibt's kostenlos für Smartphone oder Tablet oder auch auf deutschlandfunk.de. Morgen hören Sie hier bei Tag für Tag einen Schwerpunkt zur Hagia Sophia. Die ehemalige Kirche, ehemalige Moschee und das bisherige Museum in Istanbul, die Hagia Sophia, wird morgen nämlich sozusagen final rückumgewandelt in eine Moschee. Morgen ist dort das erste Freitagsgebet. Nach den Nachrichten folgt hier aber erstmal der Marktplatz. Da geht es um Pflege zu Hause, nicht nur in Corona-Zeiten. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.